Herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 16. Mai 2018. Heute sprechen wir über den Aufreger diesen Montagmorgen, die gängige E-Mail-Verschlüsselung der PGP und S-MIME seien gehackt worden. Tausende empfindlicher Daten seien plötzlich einsehbar. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mehr dazu erklärt uns der Freiburger Chaos Computer Club. Ab nächste Woche tritt auch die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Das neue EU-Gesetz soll künftig regeln, wie personenbezogene Daten im Internet gesammelt und verwendet werden dürfen. Dazu haben wir uns einen Film angeschaut, der den jahrelangen Entwicklungsprozess der Verordnung begleitet und einen Blick hinter die Kulissen in Brüssel wirft. Und außerdem ist die Funkzellenabfrage für 2017 raus. Wir haben uns angeschaut, wann, wo und wie oft die Polizei Handydaten erfasste. Aber erstmal gibt es die Kurzmeldung.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Dem deutschen Journalist Hajori Seppelt wird die Einreise nach Russland verweigert. Wie Reporter ohne Grenzen berichtet, werde dem Sportjournalisten und Dopingexperten Hajo Seppelt die Einreise nach Russland deshalb verweigert, da sein beantragtes Visum für ungültig erklärt worden sei. Der Sportjournalist plante im Zuge der Fußball-WM in Russland einzureisen. Grund für die Verweigerung der Einreise Seppelts sei eine Liste mit unerwünschten Personen, auf der der Journalist stehe. Die ARD kritisiere das Vorgehen Russlands und sehe darin einen Angriff auf die Pressefreiheit. Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, gehe von einer politisch motivierten Entscheidung aus. Im Hinblick auf Hajo Seppelts bisherige kritische Russland-Recherchen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel fordere ein Überdenken der Entscheidung. Die Niederlande verbietet die Nutzung der Antivirensoftware Kaspersky in Behörden. Wie der Spiegel auf seiner Internetseite berichtet, werde befürchtet, dass die Software von Kaspersky Lab zur Spionage eingesetzt werden könne. Bereits vergangenes Jahr entschieden sich die USA und Großbritannien gegen den Einsatz von Kaspersky-Software. Anlass für die Sicherheitsbedenken der Niederlande seien russische Gesetzgebungen, nach denen Firmen mit den russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten müssen, wenn die Geheimdienste die Firmen dazu auffordern. Als Reaktion darauf kündigte Kaspersky an, den Speicherort von Kundendaten von Russland in die Schweiz zu verlegen. 2019 solle dort ein neues Rechenzentrum entstehen. Außerdem solle auch die Entwicklung der Antivirensoftware zukünftig in der Schweiz stattfinden. Das soziale Netzwerk StayFriends muss seine Datenschutzvoreinstellungen ändern. Heise.de berichtet von der Entscheidung des Landesgerichts Nürnberg-Fürth. Das Landgericht entschied, dass StayFriends bei neuen Nutzern nicht voreinstellen dürfe, dass Profilbilder automatisch von Suchmaschinen und Partnerwebseiten verwendet werden dürfen. Eine Weitergabe personenbezogener Daten sei nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Nutzer erlaubt, sage Heiko Dünkel von der Verbraucherzentrale Bundesverband. StayFriends müsse nun die Voreinstellungen umändern. Bei Zuwiderhandlung drohe StayFriends die Zahlung eines Ordnungsentgeltes von über 200.000 Euro. Facebook sperrte nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica knapp 200 Anwendungen. Heise.de berichtet davon, dass Facebook laut eigenen Angaben tausende Anwendungen überprüft habe. Dabei seien rund 200 der überprüften Anwendungen unter Verdacht, Nutzerdaten, ähnlich wie Cambridge Analytica, missbraucht zu haben. Diese Apps werden nun von Facebook auf einen Datenmissbrauch überprüft und bis zum Ende der Überprüfung gesperrt. Diese Überprüfung kann als Reaktion auf den jüngsten Datenskandal um Facebook gesehen werden. Bei dem Datenskandal hatte ein britischer Datenforscher Daten von Facebook-Nutzern widerrechtlich an die Analysefirma Cambridge Analytica weitergegeben. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
In Deutschland darf deine Telekommunikation, also zum Beispiel deine Anrufe oder deine SMS, von der Polizei abgehört bzw. mitgelesen werden. Dein Handy darf auch durch eine sogenannte stille SMS geortet werden. Das alles allerdings nur, wenn ein Tatverdacht gegen dich besteht. In einigen Bundesländern reicht auch eine sogenannte Gefahrenabwehr, also wenn du verdächtigt wirst, in Zukunft ein Verbrechen zu begehen. Davon abgesehen ist eigentlich keine Überwachung von BürgerInnen, die nichts getan haben, vorgesehen. Würde man zumindest denken. Allerdings gibt es neben der Telekommunikationsüberwachung noch die sogenannte Funkzellenabfrage.
Bei einer Funkzellenabfrage geht es vor allem um Verbindungsdaten. Also dort bekommt die Polizei also Informationen über die Handynummer, die in einer Funkzelle eingeloggt war, und welche Verbindungen diese Handynummer getätigt hat. Also mit wem sie telefoniert hat, mit wem sie SMS geschrieben hat, ob sie ins Internet gegangen ist. Aber was dort besprochen wurde, welche Inhalte dort geteilt wurden, welche Internetadresse aufgerufen wurde oder so, das ist in diesen Daten nicht enthalten.
Das erklärt Simon von netzpolitik.org. Und eigentlich klingt das beim ersten Hören gar nicht so schlimm. Es wird schließlich nur übermittelt, wer wen wo angerufen oder wem eine SMS geschickt hat, ohne dass die Inhalte dieses Anrufs oder der SMS übermittelt werden. Und ich kann mir vorstellen, wie so eine Funkzellenabfrage in vielen Situationen sinnvoll sein kann. Wenn es zum Beispiel in einer bestimmten Gegend zu einem Einbruch gekommen ist, dann kann die Polizei durch die Funkzellenabfrage herausfinden, wer sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe befand. Das Problem ist, dass die Polizei nicht zeigt, wie mit diesen Daten umgegangen wird oder wie viele überhaupt erhoben werden. Nur die Berliner Polizei veröffentlichte, dass es im vergangenen Jahr in Berlin rund 500 Funkzellenabfragen gab. Und das auch bei kleineren Verbrechen wie Diebstahl. Dabei wurden Millionen von Daten erfasst. Die Polizei jedoch erklärt allgemein nicht, wie diese Daten auch noch ausgewertet werden. Oder inwiefern die erhobenen Daten überhaupt zur Lösung von Straftaten bis jetzt beigetragen haben. Im Endeffekt stehen nämlich durch diese Funkzellenabfragen deutschlandweit Millionen von Menschen unter Generalverdacht.
Laut Gesetz ist es so, dass bundesweit eigentlich jeder benachrichtigt werden müsste, der so in eine Funkzellenabfrage mit seinem Handy geraten ist. Die Staatsanwaltschaften sagen allerdings immer, dass das ein viel zu großer Aufwand wäre. Sie müssten da jedes einzelne Ermittlungsverfahren durchsehen, die Akten durchsehen, diese Nummern erfragen und deswegen weigern sie sich einfach. Das ist wahrscheinlich rechtswidrig, aber sie machen es trotzdem. Und dank politischem Druck haben wir in Berlin nun die Situation, dass das Land hier so ein System entwickeln wird, wo man dann seine Nummer eintragen kann und benachrichtigt wird.
Ich persönlich höre äußerst ungern, dass die Polizei und Staatsanwaltschaften offen rechtswidrig handeln. Nils Schrader von der Linken erklärt das Projekt, was das beenden soll.
Das funktioniert so, dass man quasi bereit seine Einwilligung erklären muss, damit nicht der Staat von sich aus schon die ganzen Daten speichert, die ganzen Nummern speichert, weil er muss ja warten, bis die ganzen staatsanwaltschaftlichen Verfahren abgeschlossen sind, bevor die Menschen unterrichtet werden. Ja, also das dauert möglicherweise Monate, weil man kann nicht während eines laufenden Ermittlungsverfahrens schon die Betroffenen benachrichtigen. Dadurch könnte ja quasi die Ermittlung auch wieder konterkariert werden, sondern man muss warten, bis es abgeschlossen ist. Und wir wollen auch nicht, dass der Staat jetzt über Monate alle Telefonnummern speichert, die dort in der Funkzellenabfrage erfasst worden sind, sondern dann eben nur die, die aktiv ihren Willen bekundet haben, dass sie benachrichtigt werden wollen. Das kann dann aber auch jeder und jede tun.
Mich persönlich kann dieses Projekt jetzt nicht so ganz überzeugen. Jeder unschuldige Bürger hat zumindest das Recht zu erfahren, wenn seine Daten von der Polizei abgegriffen wurden. Aber es kann jetzt irgendwie auch nicht sein, dass ich meine Nummer und damit meine Daten erst an die Polizei weitergeben muss, um zu erfahren, ob sie mich überwacht haben, obwohl ich unschuldig bin. Und anscheinend muss ich mich jetzt doch zwischen diesen beiden Varianten entscheiden. Und dann kommt mir auch noch in den Sinn, was mit den Millionen von unschuldigen Menschen ist, die nie davon erfahren, dass sie überwacht wurden. Es sollte doch eigentlich Standard sein. Eine Funkzellenabfrage ist schließlich ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre und meiner Meinung nach, solange die Polizei nicht beweisen kann, inwiefern die Funkzellenabfrage deutlich zur Verbrechungsbekämpfung beitragen kann, ist sie unverhältnismäßig eingesetzt und man sollte darüber nachdenken, inwiefern so eine Funkzellenabfrage überhaupt zur Verbrechungsbekämpfung nötig ist. Am Montag waren die Timelines von Netzaktivisten und bewussten Internet-Usern voll von folgender Nachricht: Forscher knacken E-Mail-Verschlüsselung. So titelte es die Tagesschau. Die Tagesschau bezieht sich dabei auf Recherchen des Recherchenetzwerks NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Einem deutsch-belgischen Forscherteam soll es demnach gelungen sein, verschlüsselte E-Mails unter bestimmten Voraussetzungen zu knacken. Davon betroffen sind die zwei wichtigsten Verschlüsselungsverfahren für digitale Kommunikation, also PGP und S-MIME. Diese Verfahren sorgen dafür, dass statt lesbarem Text nur ein Buchstaben- und Zahlensalat per E-Mail verschickt wird. So schützen Menschen ihre Kommunikation und Firmen weltweit ihre Betriebsgeheimnisse. Wie das funktioniert, das erklärt Fussel vom CCC, also Chaos Computer Club in Freiburg.
PGP-Verschlüsselung ist eine Möglichkeit für Menschen, E-Mails von sich ausgehend bis zum Empfänger hin komplett verschlüsselt zu haben, sodass jeder, der auf dem Weg ist, die auch nicht entschlüsseln kann. Also es ist nicht nur eine Transportverschlüsselung quasi, wo sozusagen auf dem Weg das alles versteckt wird, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn irgendjemand auf dem Weg diese E-Mail bekommt, eigentlich nichts damit anfangen kann, weil nur der Sender und nur der Empfänger die E-Mail tatsächlich lesen können. Also es ist mathematisch sehr gut und sehr sicher. PGP benutzt dazu Schlüssel, kryptografische Schlüssel und S-MIME, das wäre so ein anderes Verfahren, was jetzt auch öfter dann genannt wird, das benutzt Zertifikate, was letztendlich etwas Ähnliches ist wie Schlüssel.
Diese verschlüsselte Kommunikationsform soll nun also laut Angaben von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nicht mehr sicher sein. IT-Sicherheitsforscher aus Bochum und Münster haben verschiedene Sicherheitsprobleme in den Verschlüsselungstechnologien für E-Mails entdeckt. Dazu haben sie sogenannte Shardcodes in bereits verschlüsselte Mails eingefügt und so gezeigt, dass verschlüsselte Mails gehackt werden können.
Das geschieht dann so, ich nehme eine E-Mail von dir, die kannst du auch vor einem Jahr geschrieben haben oder 2 Jahren oder 3 Jahren, wann auch immer, die hast du PGP verschlüsselt und dann nutze ich eine Eigenschaft von E-Mails aus, die verschlüsselt sind, nämlich sie sind weiterhin reine Textdateien. Also sie fängt an oben mit dem Titel und mit dem Datum und mit dem Betreff. Das ist alles so unverschlüsselt, also das wissen die meisten vielleicht auch noch. Und danach kommt irgendwas so, wo dann steht, okay, jetzt hier fängt der verschlüsselte Part an. Wenn ich jetzt eine HTML-E-Mail habe, dann kann ich sagen, okay, ich teile die Inhalte der E-Mail auf. Das heißt, ich sage dann, hier ist der erste Teil meiner E-Mail, da ist der zweite Teil meiner E-Mail, da ist der dritte Teil meiner E-Mail. Also nehme ich jetzt als irgendjemand, der diese E-Mail bekommen hat, nehme ich diese E-Mail, die für dich verschlüsselt wurde, die ich nicht entschlüsseln kann, gehe hin und packe einfach nochmal was Verschlüsseltes hinzu und nochmal was Verschlüsseltes hinzu. Und das Perfide daran ist, ich benutze deinen Schlüssel dafür. Also ich verschlüssel meinen Shardcode mit dem richtigen Schlüssel von dir. Und jetzt gehst du am Ende hin und machst die E-Mail wieder auf. Und in dem Moment, wo dein Programm sieht, da ist eine E-Mail, okay, diese E-Mail besteht irgendwie aus 3 Teilen, ich mache diese 3 Teile nacheinander auf. Und dadurch, dass der Shardcode geschickt da eingebaut wurde, wird dann sozusagen dieser Shardcode dann auch ausgeführt. Und du hast eigentlich keine Möglichkeit zu erkennen, dass da was dazu gemacht wurde erstmal. Also nativ erstmal nicht, wenn dein E-Mail-Programm sehr schlecht eingestellt ist auch.
Wenn das Mail-Programm sehr schlecht eingestellt ist. Das bedeutet, wenn man sich im Mail-Programm externe Inhalte anzeigen lässt. Darüber wird erst die Mail entschlüsselbar.
Und dann benutzt man halt was so die meisten Leute wahrscheinlich hoffentlich ausgeschaltet haben, nämlich das Anzeigen von externen Inhalten. Und dann ist es technisch so, der erste schadhafte Block, der macht quasi ein Bild auf und sagt, hier ist meine Schad-Webseite, / irgendwas. Und dann macht er das Bild-Tag aber nicht zu. Also ne, HTML funktioniert halt so über Tags und das Tag wird halt nicht zugemacht, ist also weiter offen. Dann kommt deine echte E-Mail mit deinem geheimen Text, geheimer Text, geheimer Text, geheimer Text. Dann kommt der dritte Teil, der wieder Shardcode ist. Und den dritten Teil, der schließt dann dieses Image, also dieses Bild-Tag. Und wenn der Browser jetzt sagt, ach, das ist ja ein Bild und dieses Bild liegt auf diesem schadhaften Server, dann geht er hin und fragt diesen schadhaften Server, hey, du, gib mir mal dieses Bild mit geheimer Text, das gibt es natürlich nicht. Aber diese Anfrage alleine, die taucht dann natürlich in dem Log von dem schadhaften Server auf. Genau, also es ist eigentlich eher kein Problem mit PGP selber, sondern ein Problem damit, dass jemand so HTML-Anzeige von externen Seiten ausnutzt. Deswegen ist das so, PGP wurde gehackt, eher so, nee.
Netzaktivisten wie etwa Fussel vom Chaos Computer Club geben also Entwarnung. Geknackt wurde PGP oder S-MIME nicht vollumfänglich. Lediglich wurden die Sicherheitsmängel aufgezeigt. Wenn man weiß, wo die Schwachstellen liegen, kann man noch immer sicher kommunizieren. Doch viele achten darauf nicht. Für sie gilt dann?
Betroffen ist eigentlich jeder, der PGP benutzt. Also beziehungsweise im Prinzip ist jeder betroffen, der in irgendeiner Weise E-Mails verschlüsselt und gleichzeitig sozusagen die Convenient Features benutzt und sagen, externe Bilder anzeigen und da halt nicht so richtig, soll man sagen, aufpasst. So. Und halt tendenziell auch eher alte Software benutzt. Also alt im Sinne von seit einem halben Jahr keine Updates eingespielt, weil da sind die meisten dann doch schon eher auf der sicheren Seite. Deswegen, das ist so, ne, es ist so gerade viel Rauch um eher wenig, aber es ist ein echtes Problem.
Keine externen Inhalte bei verschlüsselten Mails anzeigen lassen. bzw. sogenannte aktive Inhalte im E-Mail-Client deaktivieren. Dazu zählen die Ausführung von HTML-Code und das Nachladen externer Inhalte. Die sind insbesondere bei mobilen Geräten standardmäßig erlaubt. Fussel vom Chaos Computer Club in Freiburg und auch die Entwickler von GNUPG, dem Tool, das üblicherweise für die Verschlüsselung nach dem OpenPGP-Standard verwendet wird, sind der Ansicht, das Problem liege vor allem an den E-Mail-Programmen und nicht am PGP.
PGP macht eigentlich schon seit langer Zeit, dass es nicht geht, also dass da sehr stark Fehler angezeigt werden zu. S-MIME macht es nicht. Der Fehler liegt aber eher sozusagen auf Seiten von den E-Mail-Clients, die halt sehr flapsig dieses PGP eingebaut haben dann letztendlich.
Die E-Mail-Clients müssen verhindern, dass die fehlerhaften entschlüsselten Mails überhaupt angezeigt werden. Eine ganze Reihe von Mail-Programmen, von Apple Mail bis Thunderbird, macht das aber nicht. Also gilt auch, sucht euch einen sicheren E-Mail-Client. E-Mail-Verschlüsselung ist ein bewusster Akt der Kommunikation. Dazu gehört es auch, die richtige Nutzung von Verschlüsselungssoftware zu kennen und auf dem aktuellen Stand der Diskussion zu bleiben. Dann kann auch niemand mehr die Mails mitlesen, der sie nicht lesen soll. Aber für viele gilt erstmal, verschlüsselt eure Mail-Kommunikation. Dass das gar nicht so schwer ist, zeigt die Anleitung auf netzpolitik.org. Unter dem Suchbegriff Anleitung, so verschlüsselt ihr eure E-Mails mit PGP, erfahrt ihr, wie das geht.
Jetzt kommt sie doch. Die Datenschutzgrundverordnung tritt nun endlich auch in Deutschland in Kraft, nachdem sie von der EU bereits 2016 verabschiedet wurde. Über 3 Jahre lang arbeitete die EU in Brüssel an einer neuen Datenschutzverordnung. Die Rechte der Bürgerinnen und Bürger sollten besser gewahrt werden, Datenmissbrauch verhindert und der Datensammelwut vieler Unternehmen ein Riegel vorgeschoben werden.
Ja, das geltende Datenschutzrecht in der EU stammt von 1995 und das ist eine Richtlinie, das heißt, es ist nicht ein Gesetz, was unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt, sondern von jedem Mitgliedstaat einzeln umgesetzt werden muss. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir in den verschiedenen Mitgliedstaaten 28 unterschiedliche Datenschutzregime hatten und datenverarbeitende Unternehmen sich dann ganz gerne das Land rausgesucht haben, was die liberalsten Datenschutzbestimmungen hatten, also wo sie am wenigsten Einschränkungen für die Datenverarbeitung hatten. Das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert mit einem Urteil des EuGH, nämlich mit dem Urteil zum Recht auf Vergessenwerden. Aber was immer noch nicht der Fall ist, ist, dass das geltende Datenschutzrecht an das Internetzeitalter angepasst ist. Und das ist eigentlich die wichtigste Änderung, die die Datenschutzgrundverordnung jetzt bringen soll. Das Ganze wird also sozusagen ein Update für das Internetzeitalter.
Als nun das Gesetz 2012 auf den Weg gebracht werden sollte, schauten viele mit Hoffnung und Optimismus darauf. Doch es sollte sich zu einem der längsten und schwersten Kämpfe im EU-Parlament entwickeln, ständig bedroht vom massiven Einfluss der Lobbyisten in Brüssel. Diesen Kampf und den langen Weg durch den Parlamentsdschungel dokumentiert der Film Democracy im Rausch der Daten. Der Film von David Burnett folgt dem deutschen grünen Abgeordneten Jan-Philipp Albrecht und seinem Team von Unterstützerinnen auf ihrem langen Marsch zur Datenschutzreform.
Many people say data is the oil of the 21st century. So if you think about how oil has transformed our lives, data is going to do the same thing.
Das wird der Knoten meines Lebens. Wenn ich da als Minister sitzen würde, würde ich auch jemanden zuhören, der keine Krawatte trägt. Es geht darum, dass sie eine Datenschutzverordnung verabschieden sollen.
Data protection is a fundamental right and the companies have the duty to explain what they do with our data.
European citizens are concerned that their personal data may be misused.
Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen.
Wenn die über diverse Webseiten tracken und ein Profil anlegen, dann geht es um mich.
Am Anfang mussten wir erstmal klären, was wollen wir überhaupt machen bei dieser Datenschutzreform? Können wir das überhaupt? Schaffen wir das?
Ein zu extremer Datenschutz kann dazu führen, dass es zu Nachteilen für den Bürger kommt.
That causes jobs to leave the European Union.
Our life is about data. Data are money.
Surveillance is about managing populations, managing people.
That's a fundamentally dangerous thing to democracy.
It is our responsibility to get these rights in place.
Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an.
Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren?
Who do you think would like to stop the director?
Well, I think we know the usual suspects.
Solche Aussagen wie Daten sind das neue Öl, die zeigen die Wichtigkeit eines Themas, das häufig hinter anderen zurücksteht, obwohl es doch alle betrifft. Selbst wer versucht, sich gegen die Verwendung der eigenen Daten zu wehren, scheitert schnell an bürokratischen Hürden und seitenlangen Kleingedruckten. Demgegenüber verfolgt der Film Democracy im Rausch der Daten einen dennoch idealistischen Ansatz und macht Hoffnung auf Besserung. Die Nähe zu den gezeigten Personen lassen diese und ihren Kampf für besseren Datenschutz sympathisch rüberkommen. Das erst einmal trocken wirkende Thema wird spannend transportiert, da die Macher sich nicht scheuen, die Absurdität des Brüsseler Parlaments zu dokumentieren, ohne dabei die Institution an sich pauschal zu verteufeln. Politische Winkelzüge, Schattentreffen, Lobbyistenschaulaufen, Verzögerungstaktiken und Drohgebärden, die begleiten den gesamten politischen Prozess. Der Film dokumentiert all das und wirft damit einen Blick in die Hinterzimmer der EU, der an sich schon lohnenswert ist. Von trockener Demokratietheorie fehlt dabei jede Spur. Im Gegenteil, der Film schafft eine spannende Atmosphäre, einem Thriller ähnlich, ohne reißerisch zu sein. Dennoch nimmt die vollkommen in Schwarz-Weiß gedrehte Dokumentation durchaus eine Haltung ein. So wirkt das Auftauchen der bösen Lobbyisten hier und da ein wenig klischeehaft, auch wenn es durchaus der Wahrheit entsprechen mag. Letztendlich ist der Film Democracy im Rausch der Daten aber unbedingt sehenswert, nicht nur zum Thema Datenschutz, sondern auch als Dokument, wie die Arbeit der EU hinter den Kulissen so abläuft.
Das war's mit den Mediennachrichten für den heutigen Mittwoch, den 16. Mai 2018. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.